die Gnade, den Herrn loben zu können und ihn preisen zu dürfen. Amen. Ich habe heute vor, auf Deutsch zu predigen, und gleich zu Beginn musste ich schmunzeln beim ersten Gebet. Nico kommt, stellt sich zu mir, fängt an zu beten. Ich als in Rumänien geborener fange an, auf Deutsch zu beten, und er als Österreicher fängt an, auf Rumänisch zu beten. Ich habe geglaubt, die verkehrte Welt, aber so ist es. So wirkt der Herr, und es kommt der Tag, wo die Sprache komplett egal sein wird. Amen. Weil wir eine einzige Sprache sprechen werden, uns alle verständigen können, wo es keine Probleme geben wird. Und diesen Tag mögen wir alle sehnlichst herbei ersehnen. Amen. Ja, wir haben einen Text aus der, so wie es angesetzt wurde, möchte ich aus einem Text vorlesen, aus Matthäus 5. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Matthäus 5, beginnend mit 21 bis 26. Ermahnung zur Versöhnlichkeit. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, der wird den Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Hier in diesem Text geht es um ein Gesetz, um ein Gebot aus den 10 Geboten, das 6. Gebot, du sollst nicht töten. Und es betraf sich, dass eine große Volksmenge Jesus aus Galiläa heraus folgte, und er, als er die Volksmenge sah, hochstieg, und dann begann diese ganz berühmte Bergpredigt. Und unter anderem bezieht er auch Stellung zu einigen diesen Geboten und legt sie genauer aus. Jetzt müssen wir natürlich wissen, in welchem Kontext das Ganze geschehen ist. Es war die römische Besatzung zu der Zeit. Die Juden lebten unter einer großen Anzahl, enormen Anzahl an Geboten und Vorschriften und was sie alles zu tun haben. Als sie als Volk Gottes aus Ägypten rausgezogen sind, als Jesus sie befreit hat von der Sklaverei und in der Wüste begann, sie zu formen, nach seinen Wünschen und Vorstellungen, seinen Volk, seinen Staat zu bilden, kam es natürlich, wie es ganz normal ist für uns alle heute, gab es Vorschriften, Gesetze, Verordnungen, die er Step by Step rein implementierte in seine Menge. Warum ist das notwendig? Jeder von uns heute ist hier, und er ist hier und hat bestimmt, hundertprozentig, jeder Gesetze befolgt. Unser ganzes System, miteinander zu leben, miteinander zu reden, miteinander zu handeln, miteinander zu kommunizieren auch, beruht auf gewisse Vorschriften und Gesetze, die der Staat erlassen hat. Wenn man in einem Staat mit dem GPS-Gerät fährt und man überschreitet eine Grenze, man kommt von einem Land ins andere, wird selbst am GPS-Gerät oder am Navi sofort gezeigt, hier sind die und die Gesetze zu befolgen. Geschwindigkeitslimit. Ja? Wenn man in die Schweiz fährt, kriegst du gleich die Ankündigung, hey, hier ist Maximalgeschwindigkeit, glaube 110 statt 130. Du kommst von einer 130er-Zone und du kommst dann in eine Zone, wo maximal 110 zu fahren ist. Wir sind als Staat, als gesamteinheitlich, beruht alles, unser ganzes Zusammensein, unser Wohnen, unser Schlafen, unsere Ruhephase, irgendwo auf Gesetze. Der Gesetzesdschungel ist so enorm riesig, in dem wir uns begeben, dass er für jeden Einzelnen, der heute da ist, nicht greifbar ist. Außer man ist Jurist und man kennt sich überall bestens aus. Aber selbst Juristen spezialisieren sich auf gewisse Gebiete, weil sie selbst alles nicht greifen können. Es ist unmöglich. Ich habe vor kurzem eine Schulung gemacht, die hat 2,5 Monate gedauert, da war ein sehr, sehr großer Block an Recht dabei. Unfassbar, wie viele Gesetzbücher wir haben. Unfassbar. Ich habe von Gesetzbüchern gehört, die ich bisher in meinen 38 Jahren nicht gehört habe. Aber unbewusst habe ich sie befolgt, weil es in unsere DNA gewachsen ist, in unserem Sein, in unserer Selbstverständlichkeit. Als Kinder wächst man hervor, man schaut sich die Eltern aus, die handeln und tun eine Sache so und man lernt daraus und macht es auch so, ohne zu wissen, dass im Hintergrund irgendwo Paragraphen und Verordnungen dafür bestehen und existieren. Und durch diese Schule, durch die Leitung und durch die Schrift des Herrn ist auch sein Volk gelangt und gegangen. Es gab verschiedenste Gesetze, es gab verschiedenste Verordnungen, es gab diese Ritualgesetze, es gab dieses Zivilgesetz, es gab moralische und geistliche Gesetze und Verordnungen, die anbedacht worden sind. Über 600 Verordnungen und Gesetze, nach denen sie leben mussten, wurden vergeben. Die genaue Anzahl weiß ich nicht, aber es sind bestimmt über 600. Was ich euch damit sagen möchte, ist, dass diese Leute, nicht nur, dass es eine große Anzahl gab, in dem sie danach lebten, Rituale hatten, sie mechanisch machten und einfach taten, ohne genau zu wissen, warum, kommt Jesus Christus zu ihnen und pickt ein paar wichtige raus und geht in die Tiefe und legt sie aus und zeigt ihnen damit was ganz Spezifisches. Und zwar, dass es, hält ihnen den Spiegel vor und sagt ihnen quasi, dass es faktisch unmöglich ist, alle diese Gesetze zu erhalten. Unmöglich ist. Gesetze sind unfassbar gut und wichtig für uns. Ich glaube, damit sind wir alle einverstanden. Ich weiß, dass es Gesetze gibt, vor allem wenn man Briefe kriegt nach Hause mit einem gewissen Umschlag, der meistens blau ist, dass das nicht gut tut. Und dass das ab und zu auch teuer ist. Dass es nicht so angenehm ist. Aber die sind wichtig. Weil man möchte doch wissen, dass wenn ich meine Kinder hinten im Auto habe als Beispiel, dass ich auch sicher ankommen kann. Und nicht irgendeiner mir reinfährt. Natürlich kann es immer noch passieren. Aber aufgrund dessen, dass es Gesetze, Verordnungen und ein Rechtssystem gibt, schützt es uns und hält es uns in Sicherheit. Wenn wir nicht die Gesetze hätten, wüssten wir nicht, was verkehrt ist. Stimmt's auch? Also wenn es nicht eine Verordnung, eine klare Anweisung geben würde, dass das und das nicht gut ist, woher wüssten wir dann, was richtig oder falsch ist? Woher wüssten wir dann, was funktioniert oder nicht? Also die zweite Funktion ist ganz essentiell, dass es uns gezeigt ist, was richtig oder falsch ist. Was richtig oder falsch ist. Und diese Anzahl an Gesetzen, die dieses Volk zu der damaligen Zeit hatte, lebte es danach. Sie wurde gelehrt, sie wurde gelehrt und abgehalten und gesagt. Es gab Schriftgelehrte, es gab Pharisäer, die sich darum kümmerten. Und das Ganze war, man kann durchaus sagen, durchwegs auch kompliziert und eine Bürde für dieses Volk. Hinzu kam natürlich, dass das römische Volk auch ihre eigenen Vorstellungen hatten, wie die Unterworfenen zu leben haben. Gab ihnen gewisse Freiräume, ja. Gerade die religiösen und Ritualgesetze, die sie so hatten. Aber es war natürlich auch wichtig, dass es gewisse Gesetze gibt, auch der Steuerabgabe, die auch genauso zu befolgen sind. Sie befanden sich in diesem unglaublichen Druck, in dem sie feststellen mussten, dass es unmöglich ist, dem Stand zu halten. Es begann zu wachsen und sie waren in einem gewissen Druck. Eine Sache, die hier auch noch klar gezeigt wird in diesem Text, was wir gelesen haben, ist, dass dieser Text, wenn man sich das genau anschaut, du sollst nicht töten, ist prinzipiell für alle von uns klar und einfach. Ich gehe nicht davon aus, dass es hier Mörder gibt. Töten heißt, jemanden zu ermorden. Und das ist das eine. Aber wenn es dann in die Tiefe geht, wenn es dann in der Beziehung zueinander geht und wenn man auch der Strafe des Mordes angeklagt werden kann, weil man seinen Bruder nah nennt oder ihn hasst oder ihm verleumdet, dann ist es doch ein Ding, wo man sich denkt, Moment einmal, ich habe zwar niemanden umgebracht, aber mir ist es doch bestimmt schon passiert, dass ich auf jemanden sauer war, jemanden nichts Gutes gewünscht habe. Er geht so tief, Jesus, in dieser Offenlegung des Textes, dass er sagt, selbst deine Gedanken, dein Wort, die zählen auch schon. Und wir wissen genau, die Schrift sagt es uns, dass Gott auch jeden Gedanken kennt, den wir mit uns tragen. Also wir erkennen, dass es das Konvolut an Gesetz, an dem, wie es offengelegt wurde, ein unmögliches ist für den Menschen zu halten. Somit sagt uns das, dass jeder von uns ein Sünder ist. Jeder ist ein Sünder. Keiner ist ohne Sünde. Keiner ist ohne Schuld. Der Tod ist für jeden das endgültige Gericht. Das ist die harte Wahrheit. Das ist die harte Realität. Ob es uns gefällt oder nicht. Ob es uns gefällt oder nicht. An diesen Gesetzen kommt jedoch Jesus und zeigt es auf und öffnet es. Und wir finden hier einen Vers davor, bevor ich anfange zu lesen. Also im Vers 20 sagt er hier, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich des Himmels eingehen. Also er legt noch eins drauf. Also bevor er das überanfängt zu sagen, legt er die Latte schon mal so hoch. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren doch die, die jeden Tag mit den Gesetzbüchern doch in den Händen waren. Und er sagt jetzt, das muss weit über denen liegen, um überhaupt gerecht zu sein. Ist es möglich? Nein, ist es nicht möglich. Es ist nicht möglich. Man kann Gesetze halten, was man will. Es ist unmöglich, dass man das Gesetz Gottes und das, was er für uns vorgesehen hat, nicht überschreitet. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Sie hatten viele Ritualgesetze. Ritualgesetze bedeutet also diese Brandopfer, die man so liest. Brandopfer für das, drei Tauben für das, dafür das, schuldest du jemanden irgendwas, hast du jemanden irgendwas gesagt, dann mach das und. Ja. Diese Ritualgesetze spielen für uns heute keine Rolle mehr. Dieses Ritualgesetz hat Jesus ein für alle Mal für uns erledigt. Amen. Gelobt sei unser Herr. Gelobt sei unser Herr. Er ist für uns gestorben, damit wir alle diese Ritualgesetze auf die Seite schieben können. Er ist als unbeflecktes Lamm Gottes für uns aufs Kreuz gegangen, für uns gestorben und damit können wir frei sein. Damit können wir frei sein. Gelobt sei er. Dann gibt es sehr viele Zivilgesetze, die es damals gegeben haben. Also wir kennen zum Beispiel dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, trifft es auf uns noch zu? Nein, natürlich nicht. Also die Ritualgesetze von damals aus dem Alten Testament treffen nicht mehr auf uns zu. Das hat Jesus mit seinem Opfer ersetzt. Es trifft auch dieses Zivilgesetz, die Gott damals für denen gelassen hat, was für Ordnung geherrscht hat und gelegt hat, trifft für uns gar nicht mehr zu. Wir haben unsere eigenen Zivilgesetze. Wenn mir jemand heute ein Auge aussticht, gibt es ein Recht, ein Zivilrecht, es gibt ein Strafrecht und nach dem können wir handeln. Steht mir dann nicht frei, ihn genauso das Auge auszupicken. Selbst wenn bei mir einbricht, ja, und ich greife ihn an und verletze ihn lebensgefährlich, gibt es ein Strafgericht, das sich mit mir dann genauso beschäftigt. Also das ist außer Kraft gesetzt für uns, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, dieses Zivilrecht, was es damals gegeben hat, spielt für uns auch keine Rolle. Was aber für uns sehr wohl heute noch eine Rolle, insbesondere für uns noch immer eine Rolle spielt, sind diese 10 Gebote, die Gott mit seinem Finger für uns geschrieben hat, die sind immer noch in Kraft. Die sind immer noch in Kraft. Und deswegen kommt er genau auf das auch und öffnet es uns. Und deswegen finden wir es auch in der Schrift. Und das zielt für uns auch als Spiegel unserer Erkenntnis. Und zwar der Erkenntnis, dass wir schwach sind und dass wir ohne Jesus Christus es nicht schaffen können. Amen. Verstehen wir das? Verstehen wir, wie schwierig es ist? Ich weiß, ich, ich hoffe, dass sich jeder da ein bisschen wiederfindet und sich denkt, ja, auch ich habe mal schlecht über meinen Bruder gedacht oder mal schlecht über meine Schwester geredet oder jemanden was nicht gegönnt oder beschimpft oder. Das findet statt, liebe Geschwister, das findet statt. Und auch das wird hier ins gleiche Gewicht gelegt. Sünde ist Sünde. Und Sünde führt immer zum Tod. Es ist so, ob es uns schmeckt oder nicht. Aber die gute Botschaft ist Jesus Christus. Er stellt sich hin. Er stellt sich hin. Wenn wir uns das ein bisschen auch noch genauer anschauen und uns im Römerbrief 3 mit 28 anschauen. Entschuldigung, ich fange an mit Römerbrief 3 mit 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle. Hier wird nochmal das unterstrichen oder bestätigt, was ich gesagt habe. Alle haben gesündigt, weil es unmöglich ist, nicht zu sündigen. In den moralischen Vorstellungen, die Gott uns gegenüber hat, in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit, die er hat, in seiner Unverfehlbarkeit, in seiner Größe und Herrlichkeit, ist es unmöglich, unmöglich, seine Moralvorstellungen, die er uns gegenüber hat, nicht zu verfehlen. Nicht zu verfehlen. Und Jesus Christus ist die Lösung für uns. Jesus Christus ist die Lösung für uns. Und das finden wir ein bisschen später in Römer 3 mit 28. Da kommt Apostel Paulus und sagt, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Der Glaube an Jesus Christus, sein Leben hinzugeben Jesus Christus, befreit uns vor der Konsequenz der Übertretung seiner moralischen Vorstellungen, die er gegenüber uns hat. Das ist enorm wichtig zu wissen. Enorm wichtig zu wissen. Römer 10 mit 3 möchte ich auch noch vorlesen. 10 mit 3. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Und wenn wir achten darauf, was im Vers 20 aus Matthäus 5 mit steht, 5 mit 20 steht, was ich bereits vorgelesen habe, nochmal zur Wiederholung. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übertrifft. Hier sagt er ganz klar, und wir können daraus erkennen, dass die Gerechtigkeit, die wir als Menschen aufstellen wollen, tagtäglich mit der Schrift in der Hand, zu glauben, dass wir etwas sind, weil wir täglich 3 Stunden auf den Knien und aus der Schrift lesen, dass wir glauben, dass wir daraus gerecht sind, dann schneiden wir uns sofort ins Fleisch. Das ist der erste Schritt wieder retour. Es ist seine Gnade, die uns hält. Es ist die Gnade Gottes, die dich hält. Es ist nicht dein Fleiß. Es ist nicht deine unglaubliche Anwesenheit in der Gemeinde, die wichtig ist. Es ist wichtig zu beten. Es ist gut zu beten. Es ist gut, die Bibel zu lesen. Es ist wichtig, enorm wichtig. Aber nicht das stellt dich vor dem Herrn gerecht, sondern allein er ist die Gerechtigkeit für uns. Die Gnade ist es, die uns zuteil geworden ist. Gelobt sei unser Herr. Amen. Ich habe vor einigen Wochen ein unglaublich tolles Interview angeschaut mit dem Präsidenten von El Salvador. El Salvador ist ein kleines Land in Südamerika. El Salvador, der Präsident, ist jetzt gestartet und er ist wiedergewählt worden in die zweite Amtszeit. Und das ist der Präsident Bukele. Und er ist interviewt worden von einem bekannten Reporter aus Amerika, der ihn dort besucht hat in El Salvador. Und El Salvador war vor einigen Jahren immer wieder in den Schlagzeilen, weil es das gefährlichste Land der Welt war. Gemessen an der Anzahl der Einwohner gab es die höchste Mordrate in diesem Land weltweit. Weltweit. Also gemessen an der Anzahl der Menschen, die dort leben, gab es die höchste Mordrate weltweit. Die Gangs und die Kriminellen haben dort regiert. Die Sünde war dort regierend. Und dieser Präsident kommt wie durch ein Wunder. Er hat gesagt, es waren schwere Etappen. Es wurde stark dagegen angekämpft, dass er Präsident wird. Aber er kommt ins Amt und wird Präsident. Und er hat bereits bei der Wahl versprochen, dass er sich der Kriminalität und dieser Mordrate, er hat erzählt, dass wenn Frauen sich treffen wollten mit deren Kindern auf Geburtstagsfeiern, mussten sie sich zuerst gegenseitig anrufen und fragen, ob alles frei ist oder ob es gerade in der Gegend Schießereien gibt oder Kämpfe gibt. Wenn die Freundin gesagt hat, ja, es ist alles ruhig, du kannst kommen, dann konnten sie gehen. Das ist für uns unvorstellbar. Heute gehst du aus dem Haus bei uns, steigst in eine U-Bahn, fährst dorthin oder in ein Auto und du kommst dort an. Du hinterfragst es nicht, ob du ankommst oder nicht. Dort, in diesem Land, gerade in der Hauptstadt, war es aber so. Er kommt jetzt und wird Präsident und fängt an und der Reporter fragt ihn, ja, wie gibt's denn, wie haben sie das geschafft? Weil El Salvador ist heutzutage eines der sichersten Länder der Welt, was die Mordrate pro Kopfanzahl der Einwohner betrifft. Wie gibt es, dass es in so wenigen Jahren von eines der gefährlichsten Länder zu eines der sichersten Länder geworden ist? Und der Präsident Bukele steht sich hin und sagt, es gibt eine offizielle und eine inoffizielle Version. Wollen Sie beide hören, die offizielle und die inoffizielle? Und er sagt, ja, unbedingt. Und er baut diese Spannung auf und sagt, die offizielle ist, wir haben neue Gesetze gegeben, die Gesetze verschärft, wir haben sie mit aller Härte versucht zu erreichen und durchzuführen. Wir haben die Kapazitäten an Sicherheitsleuten, das Militär haben wir eingeschalten, Polizei haben wir verstärkt, wir haben investiert, wir haben das gemacht, wir haben angekämpft. Es waren Kämpfe, wir hatten Verluste, wir haben weitergemacht, wir haben getan, wir haben getan, wir haben getan. Und sagt er, ja, nachvollziehbar, guter Job, guter Job. Haben Sie echt einen guten Job gemacht, wenn man sich das Ergebnis anschaut? Und dann fragt er ihn, was ist die inoffizielle Version? Was ist das Geheimnis? Was verbirgt sich hinter dem? Was wollten Sie mir nicht am Anfang sofort sagen? Die inoffizielle Version unseres Erfolges ist, es ist ein Wunder. Es ist Gott, der uns geholfen hat. Wir haben gemacht, was wir konnten, aber am Ende hat er gewirkt. Gelobt sei der Herr. El Salvador bedeutet der Retter. Heutzutage, die letzten paar Jahre, wenn wir das beobachtet hätten, hätten wir gesehen, wie Gott heute noch auf Erden wirkt. In einem Land, wo Mord an der Tagesordnung stand, wo es dicht war, wo gemordet wurde, so wurde es schon fast selbstverständlich, dass es Gangs gibt und dass die das Sagen haben in den Straßen, wurde es zu einer der sichersten Länder der Welt. Und wenn man sich überlegt, sagt dieser Mensch, dass es am Ende des Tages nicht er war mit seiner Anstrengung oder die Regierung mit ihrer Anstrengung, dass es Gott war am Ende, So müssen wir es auch sehen, meine Lieben. Am Ende des Tages war es nicht unsere Anstrengung, auch wenn wir Anstrengungen zu bieten haben und müssen. Auch wenn wir jeden Tag uns verbessern müssen und an uns arbeiten müssen, auf den Knien und aus der Schrift lesend und uns Jesus nähernd und auf ihn achten müssen. Ja, es gehört dazu. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Ergebnis ein Wunder sein und bleiben wird. Und dass es seine Gnade sein wird, egal wie weit wir kommen. Gelobt sei unser Herr. Amen. Möge sich keiner was einbilden, aus seiner eigenen Kraft was zu tun, getan zu haben. Wenn ihr eine tolle Familie habt, wenn die Kinder gut erzogen sind, wenn alles gut läuft, dann ist es seine Gnade. Dann rühme dich nicht, dass du ein gutes oder ihr als Elternteile, dass ihr gut seid und dass ihr alles richtig macht. Es ist die Gnade des Herrn. Wir geben die Mühe, wir legen die Arbeit, Wir versuchen uns zu verbessern, aber am Ende des Tages ist Jesus Christus, der uns die Gnade schenkt. Halleluja. Amen. Er ist es am letzten Tag. Er ist es am Ende des Marsches, am Ende des Ergebnisses. Es ist und bleibt seine Gnade. Es ist und bleibt ein Wunder. Ein Wunder. Keiner darf sich was einbilden. Und genau das versucht auch Jesus hier auf der Bergpredigt zu machen. Die Leute runterzuholen. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die glauben, jeden Tag mit den Schriften in den Händen zu sein, besonders viel spirituell zu tun und zu handeln und. Dass er sie runterholt und sagt, es ist unmöglich für euch, euch gerecht zu legen vor dem Herrn. Unmöglich. Er als sein Sohn kommt und hält uns den Spiegel des Vaters vor und sagt ganz klar, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Licht. Nur durch ihn. Nur durch ihn funktioniert es und geht's. Nur durch ihn. Am Ende wurde er gefragt, der Präsident aus El Salvador wurde gefragt, ja, was er noch vorhat und wie es noch weitergeht. Was hat er denn vor jetzt, wo er die zweite Amtsperiode hat? Und er sagt, ich will auf die Stimme des Herrn, des Gottes hören. Ich will sein Flüstern hören, was er mir sagt. Ich will mich von dem Herrn leiten lassen. Der dieses Interview gehalten hat gesagt, ich habe viele Staatsmänner schon gehabt. Ich habe schon viele Leute gehört, aber noch nie hat einer gesagt, er will die Stimme des Herrn hören. Er sagt, ich kann nichts ohne ihn. Nur durch ihn ist es und geht es. Liebe Geschwister, wenn du schon seit langer Zeit kämpfst und dir denkst, was ist los, ich komme nicht voran, mir passieren immer wieder die gleichen Fehler, dann ist heute die Zeit, nochmals vor dem Herrn zu kommen und zu sagen, Herr, schau doch auf mein Herz. Hilf mir, dich zu lieben, denn die Liebe ist die Lösung. Wenn wir Jesus Christus aus ganzem Herzen lieben, dann suchen wir, ihm bestmöglich zu gefallen. Dann suchen wir auch seine Stimme. Dann wollen wir auf seine Stimme hören. Dann interessiert es uns, was er sagt, nicht was die anderen sagen. Mögen wir den Herrn lieben aus ganzem Herzen. Denn er hat uns zuerst geliebt. Und die Liebe ist die Lösung für unser Tun, für unser Wandel und füreinander. Der Herr möge uns helfen, einander zu lieben und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und auf seine Stimme zu warten und zu hören, was er sagt, was als nächstes sein kann. Der Herr segne uns alle, gib uns die Kraft und segne uns und stärke uns. Amen.